Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Vor genau einer Woche sind die Jahrescharts rausgekommen und Überraschung, Überraschung, der Ballermann-Hit Laila ist Nummer 1 der Singlecharts und bei den Albencharts dominierten Rammstein, die ihre Platte Zeit ist die bestverkaufte in Deutschland. Ja, dann gibt's natürlich die persönlichen Jahresrückblickscharts. Wenn Sie den Streamingdienst Spotify zum Beispiel abonniert haben, dann gibt's das Feature Wrapped. Da kriegt man einen persönlichen Jahresrückblick angeboten und man weiß, was man so gehört hat. Also das sind die eigenen Charts. Man kann sich überhaupt fragen, braucht es das alles überhaupt noch? Ist es ein Mythos, dass sie noch Relevanz haben? Ich meine, manche Menschen erinnern sich ja noch an Radiosendungen, natürlich auch im Fernsehen, wo Hitparaden gefeiert wurden und vorgetragen wurden. Das war ein großes Ereignis und das war ganz wichtig. Ja, der kritische Blick auf die aktuelle Situation der Charts, der kommt von Christopher Cornils und hier ist er.
Es gibt sie noch immer, die Musikcharts. Doch was sollen die eigentlich den Fans bringen?
Sie bieten ja Orientierung. Der Markt wird ja immer internationaler, immer vielfältiger, immer größer. Und auch die Vergleichbarkeit ist da spannend. Man fiebert als Fan ja auch mit einem Künstler mit.
Das sagt Hans Schmucker, Pressesprecher bei GfK Entertainment. Das Marktforschungsunternehmen ist für die Ermittlung der deutschen Charts zuständig. Es bezieht seine Zahlen dafür von den großen Streaming-Plattformen ebenso wie vom Plattenladen ums Eck. GfK Entertainment macht so das Unübersichtliche übersichtlich und tut das nach sehr strikten Regeln. Manche von denen mögen erstmal etwas sonderbar wirken, denn beim Verkauf von physischen Tonträgern wie Schallplatten oder CDs wird nicht etwa die Stückzahl erfasst, sondern der damit gemachte Umsatz. Das ist weltweit einmalig.
Das Ganze geht ein bisschen zurück, und zwar ins Jahr 2007. Damals gab es sogenannte Preisuntergrenzen in den Charts. Die wurden eingeführt, um zum Beispiel Ramschprodukte, die ansonsten die Charts fluten würden, auszuschließen.
Weil aber ein kleines Label Beschwerde dagegen einlegte, wurde das System wieder geändert. Als Kompromiss wird seitdem nach Umsatz gerechnet.
Und diese umsatzbasierten Charts, die hatten den zusätzlichen Vorteil, dass man da auch etwas höherpreisige Produkte schnüren konnte.
Anders formuliert heißt das, dass viele Bands und KünstlerInnen mittlerweile sehr umfassende Album Bündel anbieten, um sich damit größere Profite und bessere Chartplatzierung zu sichern. Limitierte Boxen mit zusätzlichen Gimmicks wie T-Shirts etwa, die noch vor Veröffentlichung bestellt werden können. Je mehr von denen nämlich vorab gekauft werden, desto höher ist die Platzierung in der ersten Verkaufswoche. Aber lädt das nicht dazu ein, mit möglichst teuren Produkten den Umsatz und also auch die Chartplatzierung zu steigern?
Das Regelwerk umfasst ja in Deutschland über 40 Seiten und ein Punkt daraus besagt, dass ein Album nur mit maximal 40 Euro in die Charts einfließen darf, eine Single nur mit maximal 4 Euro. Also da wird nach oben hin gedeckelt.
Es sind eben doch die deutschen Charts, die sehr deutschen Regeln folgen, die die Fairness des Ganzen garantieren sollen. Eine andere Regel lautet, dass zuerst nur offizielle Singles und höchstens noch ein weiterer Albumtrack gewertet werden. Damit ist quasi ausgeschlossen, dass eine Taylor Swift jeden Platz in der Top 10 belegt, wie das vor kurzem in den US-Charts passiert ist. Solche Sensationsmeldungen wie die von Swift hat die Streaming-Ökonomie überhaupt erst möglich gemacht. Gut 3/4 des Gesamtumsatzes mit Musikaufnahmen kommt mittlerweile dort her. Und das schlägt sich natürlich auch in den Charts nieder. Nur wie sieht's eigentlich mit der größten App der Welt aus, wo ständig Songs zu globalen Viralhits werden? Was ist mit TikTok? Die Plays von TikTok gehen bisher nicht in die Erfassung ein. Die Erfolge von Viralhits wie Domitianas ohne Benzin zeigen sich eher indirekt und verzögert. Die Faustregel lautet, am ersten Tag ein Hit auf TikTok, am zweiten hohe Streamingzahlen und am dritten dann die Chartplatzierung. Aber heißt auch das nicht, dass Charts zu langsam für den schnellen Zeitgeist, das heißt ein bisschen überflüssig sind? Hans Schmucker von GfK Entertainment meint, dass die Musikfans weiterhin einen Mehrwert bieten.
Ich denke, es ist einfach insgesamt spannend zu sehen, wie sich jemand in einem Gesamtumfeld schlägt. Also da vergleicht man ja Schlagerkünstlern mit Hip-Hopern und Classic-Acts und Popsängern. Das ist ja immer auch ein Wettbewerb, wie jetzt in der Bundesliga oder bei Olympia. Das ist per se einfach schon irre spannend und darüber redet man dann eben auch.
Und je mehr über ein Stück Musik geredet wird, weil es weit oben chartet, desto mehr Menschen erreicht es und desto mehr Menschen hören es sich auch an.
Da
Das ist mehr als nur ein positiver Nebeneffekt, sondern historisch gesehen ein Grund dafür, warum Charts überhaupt eingeführt wurden. Sie dienen der Musikindustrie als Übersicht darüber, was viel gekauft wurde und wie sich der Markt entwickelt. Zugleich sollen Charts den Geschmack des Publikums nicht nur auswerten, sondern so gesehen auch bilden. Für die Musikindustrie sind Charts nämlich nicht nur eine Analyse, sondern auch ein Marketingwerkzeug. Vielleicht also lautet die Frage gar nicht, ob Charts noch relevant sind, sondern für wen sie relevant sein sollen.